Anni hat heute an diesem Tag Geburtstag und ich habe ein Geschenk für sie. Das hole ich gleich raus und dann packen wir es hier live in der Sendung aus. Was haben wir noch?
Wir sprechen über den Bachelor, über die bis jetzt erschienenen Folgen.
Genau, ein kleines Zwischenfazit. Außerdem zum Thema Serien. Wir besprechen zwei Serien. Einmal The Outsider, eine Stephen King-Verfilmung auf HBO in Deutschland, bei Sky verfügbar, mit einem unglaublich guten Cast. Außerdem Avenue 5, die neue Comedy-Serie auch von HBO mit Dr. House, also Hugh Laurie, vom Veep-Macher Armando Iannucci. Alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
TV for everyone, we really love TV.
Heute kann es regnen, stürmen oder schneien, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein. Heute ist dein Geburtstag, darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Und alle, also, und dann und da so weiter.
Wie schön,
dass wir zusammen. Okay, also, du hast heute Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag erstmal.
Dankeschön.
Aber wir müssen vielleicht davor sagen, du hast nicht heute Geburtstag, wir nehmen am Donnerstag auf.
Ja,
deswegen
heute Geburtstag.
Ja, also Bad Karma schon mal am Start, weil man sollte eigentlich nicht vorher gratulieren. Man soll nicht vorzeitig gratulieren.
Genau. Wir sind ja hier sehr abergläubisch in Deutschland, was das angeht.
Das ist genauso wie dieses Anstoßen. Den hasse ich ja, diesen Brauch mit dem Anstoßen, dass man sich in die Augen schaut.
In die Augen schauen, genau.
Genau. Ich hoffe, ich werfe jetzt kein böses Licht auf dein neues Lebensjahr.
Ja, das werden wir dann die nächsten Tage rausfinden.
Und die nächsten Monate. Du wirst 32 Jahre alt, kann
genau,
man sagen.
Richtig.
Du bist ja heute dann also nicht in diesem Podcast-Studio den ganzen Tag, sondern hast gütigerweise frei bekommen von mir.
Ja, das war sehr nett von dir. Danke nochmal.
Gerne geschehen. Und wir haben auch eine Überraschung für dich.
Oh.
Die hast du noch gar nicht gesehen.
Nein.
Aber ich werde das jetzt teasermäßig dir schon mal geben, damit du das auch beschreiben kannst gleich. Wir werden das Geschenk aber erst am Ende oder gegen Ende der Folge auspacken.
Okay.
Dass wir möglichst viele Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer bis zum Ende der Episode noch dran behalten. Also das ist jetzt ein altklassischer Teaser.
Okay.
Und ich ziehe das hier.
Oh, ich bin
aufgeregt. Ist voll vorbereitet.
Oh.
Ich ziehe das unter dem, du musst das alles beschreiben, was ich gerade gemacht habe. Ich habe es gerade unter dem Schreibtisch rausgezogen.
Ja, und ein schön verpacktes,
genau,
viereckiges Geschenk.
Ja.
Mit vielen kleinen Marienkäfern drauf.
Es ist handverpackt, muss ich dazu sagen.
Von dir.
Von mir, ja.
Echt, tatsächlich.
Ja.
Der Wahnsinn.
Also quadratisch ungefähr so groß wie.
Wie.
So, ja, wie kann man das.
Nicht, also normal groß.
Ja, 20 mal 20 sowas.
Nee. 15 mal 20. Okay.
Ist doch quadratisch.
Nein, es ist nicht ganz quadratisch,
ja. Aber auf jeden Fall ein Paket, das jetzt hier so rumliegt, ein Geschenk, das du noch im Laufe der Folge auspacken wirst.
Okay.
Okay. Ansonsten müssen wir vielleicht auch noch mal kurz sagen, weil wir sitzen ja in der Keimzelle des Coronavirus in Deutschland.
Ja.
Hast du dich geschützt? Du bist ja mit Mundschutz angekommen. Deswegen habe ich jetzt auch in das Geschenk keinen Mundschutz reingelegt.
Aber, ja, danke.
Ja. Aber du hast dich ordentlich sauber gemacht, bevor
genau.
du hier. Okay.
Also ich bin da tatsächlich sehr vorsichtig so. In der U-Bahn, ich fasse nichts mehr an.
Ich eigentlich auch nicht. Aber ich habe vorher aus Versehen einem Chinesen in der U-Bahn einen Mundkuss gegeben. Das hätte ich vielleicht nicht machen sollen.
Ja, ich weiß nicht. Besteht die Möglichkeit, dass ich noch gehen kann? Oder wie ist das?
Für die nächsten 2 Stunden schätzungsweise nicht, ja. Weil das ist ja so circa die Länge des Podcasts normalerweise. Naja, okay, genug rumgelabert auch jetzt zu Beginn dieses Podcasts. Wir haben ja wieder ein buntes Programm heute vorbereitet.
Mhm.
Und wir beginnen am besten gleich mit dem Reality-Segment, will ich mal sagen, dieser Sendung. Wir werden das Ganze aufteilen in Reality und Fiction. Da haben wir auch zwei tolle Serien oder mal gucken, wie toll die sind. Aber wir beginnen mit dem Bachelor und damit das nächste RTL-Programm. Ich glaube, wir hatten jetzt immer durch den Dschungel ein RTL-Programm dabei und jetzt eben auch wieder der Bachelor 2020 mit Sebastian Preuß als Bachelor, als Hauptperson.
Mhm.
Wie ist dein Zwischenfazit? Es dürfte ja etwa die Hälfte vorbei sein der aktuellen Staffel.
Ich beginne jetzt erstmal mit dem Bachelor. Was ist da mein Eindruck von?
Womit sonst?
Keine Ahnung, mit den Frauen.
Ach so.
Also ich finde ihn irgendwie anstrengend. Ich mag ihn nicht. Weiß nicht, wie da so das allgemeine Stimmungsbild in der Welt ist, aber ich finde ihn jetzt nicht so toll irgendwie. Er will immer gleich, also mir ist aufgefallen, bei jedem Gespräch, das Erste, was er will, ist rauszufinden, was für ein dunkles Geheimnis irgendjemand hat. Und dass sie sich gleich öffnen und ihre tiefsten Familiengeheimnisse ausgraben. Dann hat er manchmal so grammatikalische Fehlstellungen.
Ich glaube, es geht beides.
Stellungen.
Grammatikalisch ist beides richtig.
Okay. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Sendung kam das ziemlich oft vor, dass er irgendwie gesagt hat, die Zeremonie, was mich stresst oder so.
Welche Zeremonie?
Ja, die Rosenzeremonie. Dann sagt er
so,
die Zeremonie, was.
Ach so.
Ich finde ihn irgendwie ein bisschen unsympathisch. Ich weiß auch nicht.
Obwohl er auch aus München kommt.
Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich ihn unsympathisch finde.
Also ich muss da ehrlich gesagt widersprechen. Ich finde den eigentlich so im Vergleich mit den letzten Bachelors, der letztes Jahr war ganz erträglich, der Mangold. Aber ich finde den eigentlich ganz gut. Also ich finde den untypisch, weil der auch so anders spricht. Der ist nicht so ein gelackter Typ jetzt irgendwie von der Sprache allein schon. Ich finde das ganz gut, weil er hat ja auch einen normalen Beruf einigermaßen. Also er hat einen Malerbetrieb und ist jetzt nicht so irgendwie Immobilienmakler oder was hatten wir, irgendwelche Finanztypen oder irgendwelche Aldi-Models oder so.
Oder so. Ja, ja, ja.
Also bist eher interessiert an diesen
gestriegelten Typen. Ich schaue es jetzt nicht.
Aber aussehenstechnisch, das ist ja vielleicht eher dann dein Metier. Wie kannst du den einstufen? Würdest du, du bist ja jemand, der auch nachpfeift, so auf der Straße.
Genau.
Würdest du
wenn ich ihn jetzt so sehen würde, würde ich ihn wahrscheinlich schon nachpfeifen.
Okay, am Eisbach vielleicht mal.
Genau, der ist bestimmt so einer, der da surft oder so.
Ja. Aber du warst noch nie mit ihm am Eisbach und hast auch noch nie neben einer Freundin mit dem Hund gelegen und so.
Vielleicht bin ich ja so eine Denise, die den schon mal ein paar Mal getroffen hat davor. Ich finde ihn so vom Persönlichen her einfach nicht
sympathisch.
Dufte. Nee.
Okay. Und wie beurteilst du jetzt das Frauenangebot in diesem Jahr? Ist da alles wieder dabei eigentlich?
Also ich finde, es gab bei den letzten dann irgendwann schon so ein Schema, irgendwie nur noch die Blonden oder nur noch die Braunhaarigen.
Oder die Alten oder die Jungen.
Genau. Und jetzt ist es ziemlich gemischt, finde ich. Also da kristallisiert sich jetzt noch nicht raus, auf was er so genau steht oder ob er überhaupt einen Typ hat. Das finde ich eigentlich mal ganz gut, ehrlich gesagt.
Ja, er hatte ja ziemlich die ganze Zeit schon geliebäugelt mit dieser Linda, glaube ich, oder? Diese Athletin, die früher mal Leichtathletin war und jetzt, ich habe sie aufgeschrieben, Studentin aus Essen ist. Ja. Die ist aber auch schon 27, 28 oder so, immer noch Studentin. Komisch.
Ah, ja. Wer weiß, vielleicht auf dem zweiten Bildungsweg.
Ich weiß es auch nicht. Ja, die war ja erst Athletin dann anscheinend, dann vielleicht tatsächlich dann irgendwie noch eine nachträgliche Bildung. So, die auffälligste bisher ist für mich diese Jenny, natürlich. Nee, nicht Jenny.
Welche Jenny?
Ja, genau, das ist ja vielleicht, also deswegen ein bisschen schwierig zu unterscheiden, jetzt auch für uns, aber es sind mittlerweile schon ein paar Jennys auch raus. Wir hatten jetzt nur noch zwei Jennys, wenn ich das hier richtig sehe. Jenny,
genau, ich glaube die.
Jenny Tiede, die alte, die Tierpflegerin, 32, genau. Aus Köln.
Die normale Jenny ohne hinten.
Jenny Jasmin Krause-Wegner.
Ja, das ist die.
Zollbeamtin aus Köln.
Die JJ.
Ich habe mir bei der nichts notiert, so an besonderen Features irgendwie. Was hat die nochmal gemacht? Hat die schon irgendwas gemacht?
Ja, die hat doch den ersten Kuss bekommen, die Jenny Jasmin.
Nein, oder? War das nicht? Achso, nee, war das nicht Denise Jessica, also die Tennislehrerin?
Ich bin verwirrt. Ich dachte.
Tenniscoach aus München ist doch Denise Jessica König. Das
ja,
Dirndl auch genannt.
Ja, aber die hatte doch noch keinen Kuss.
Ach so, ja, aber die hatte das erste Date, oder? Die sind doch schon sich nahe gekommen beim ersten Date.
Ja, aber den ersten Kuss hatte die Jenny Jasmin.
Ach so.
In der vorletzten Folge.
Da habe ich mir das nicht aufgeschrieben. Okay, das sind vielleicht so die auffälligsten bisher, zusammen mit der 22-jährigen Journalismusstudentin aus Ludwigshafen, glaube ich, oder was?
Das bringt mir gar nichts, wenn du mir die Berufe sagst.
Ich habe mir hier alles so, das hat ewig gedauert, bis ich mir das alles aufgeschrieben habe. Deswegen muss ich das hier ausnutzen. Ja, die 22-Jährige halt, wie heißt die nochmal? Diana?
Ja.
Diana,
ah, ja.
Karloew aus Köln.
Die beim Cirque du Soleil.
Ja, stimmt. Nee, oder? War das
doch
die? Ja, das war die. Genau, es war halt auch die, die in der ersten Nacht der Rosen gesagt hat, dass sie keinen Sport macht, oder? Und das war gleich so ein Problem, oder war das die? Ich glaube schon. Doch, die erste Nacht der Rosen, die hast du nicht ganz aufmerksam verfolgt, aber ich glaube, es war die. Ansonsten haben wir noch dabei natürlich Prominenz aus anderen Trash-Formaten.
Die Jessie.
Die Jessie,
Island.
Das war die aus Love Island, genau.
Die ist aber auch schon nicht mehr dabei, oder?
Die ist auch schon raus, glaube ich.
Weil sie ja ziemlich offen gesagt hat, dass sie nur wegen der Reichweite.
Das war da Jessie Fiorini.
Genau.
Content-Creatorin aus der Schweiz, habe ich auch geschrieben. Genau, das war die, die gleich gesagt hat, sie macht das eigentlich nur für die Klicks.
Genau.
Also, oder für die Likes. Nee, wir haben aber natürlich noch Vio, also Violetta.
Genau.
Model aus Münster, also ehemals eben Germany's Next Topmodel. Mhm. Glaubst du, die hat gute Chancen?
Bis zur letzten Folge fand ich sie sehr unauffällig und dachte mir so, pff, die wird demnächst rausfliegen. Aber dann hatte sie ja das Schokoladendate mit der Schokowanne.
Sie hat Sebastian von der Schokoladenseite kennengelernt, kann man genau, sagen, theoretisch. Richtig.
Und da hat sie sich, glaube ich, ziemlich gute Chancen eingeräumt, jetzt auch für den weiteren Verlauf.
Das glaube ich auch. Die kommt uns auch so ganz sympathisch rüber eigentlich, lacht viel, ist auch, glaube ich, bei den anderen ganz beliebt so. Und alle haben die so als große Konkurrenz eigentlich auch eingestuft.
Ja.
Wir hatten auch noch andere Prominenz, Natalie Wyrkowska, Schadenssachbearbeiterin aus Coburg. Und eben DSDS-Kandidatin war da in den Top 14.
Mhm. Ja. In welchem Jahr eigentlich hast du das auch?
Letztes Jahr.
Ja. Ah, okay.
Ja, aber die hast du auch nicht so verfolgt bisher.
Nee, ich schaue seit Jahren kein DSDS mehr.
Nee, aber ich meine, jetzt im Haus ist dir die auch noch nicht so aufgefallen. Nee. Mit diesen Lippen. Ich habe irgendwo gelesen, die schaut aus wie Thaddäus, finde ich. Also.
Ja gut, das würde ich jetzt vielleicht nicht so unterschreiben. Aber sie ist schon sehr unauffällig, finde ich.
Okay, ja, im Haus finde ich gar nicht so sehr, weil sie ja auch in dieser Grüppchenbildung so ein bisschen teilnimmt. Also da gab es ja auch schon so eine Zweiteilung des Hauses, der Ladies Villa, zwischen dem Dirndl, wie alle sagen, und zwischen ja diesen ganzen anderen.
Naja, aber es gibt eigentlich ja eine Dreiteilung, würde ich fast sagen, oder?
Weiß ich nicht, wenn man die Hexe noch in die andere Garde packen würde.
Naja, aber
würde.
Es gibt ja diese drei oder vier, so Diana, Linda und Jenny Jasmin.
Ja.
Und dann gibt es noch, dann war doch Denise mit der Hexe.
Ja,
Denise, so, okay. Und dann gab es noch so den allgemeinen Rest.
Ja, genau, so kann man das, glaube ich, sagen. Aber da gab es ja, da ging schon ein bisschen zur Sache, gerade in der letzten Folge auch, wo dann durchaus auch ja, Kraftausdrücke, will ich fast sagen, gefallen sind.
Wie hat sie gesagt, auf gut Deutsch ausgedrückt.
Die Fotze hat das Date oder so. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also, da ging es schon ein bisschen zur Sache. Also wir haben auch ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, aber wir haben schon Trash auch dabei.
Ja, ja. So mit diesem ganzen, die Birgit.
Da müssen wir gleich noch eh gesondert sprechen.
Genau. Ja, prinzipiell so, wer ist falsch und wer nicht. Und die einen sind böse und die anderen nicht. Aber es gab noch keine so direkte Konfro, hatte ich das Gefühl, dass sie sich so mal direkt ankriegen, sondern die reden ja dann immer nur so
über ihn. Es gab einmal dieses beim Pool, wo die, das Dirndl, ich weiß immer noch, Denise Jessica, wo die dann
einfach nur Denise
DJ, kann man auch sagen, wo DJ eben dahinter saß und die anderen haben so über sie gelästert und das haben sie erst nicht gecheckt, dass die direkt hinter ihnen sitzt quasi.
Ach so, stimmt.
Da gab es schon ein bisschen.
Ja, aber es war ja auch keine direkte.
Ja, okay. Die hat danach schon so eine kleine Rede noch gehalten da.
Ja.
Ja, also ein bisschen gab es auch. Also von daher bin ich da auch bei den Frauen eigentlich ganz positiv gestimmt eigentlich. Also verhältnismäßig, ich bin ja überrascht von mir selbst, weil ich ja bei der Bachelorette und bei Bachelor in Paradise jetzt irgendwie so ein bisschen draußen war. Deswegen bin ich vom Bachelor und von den Frauen eigentlich ganz positiv jetzt erstmal angetan nach den ersten vier Folgen.
Also ich tue mir auch immer schwer mit diesen Bachelor-Formaten, weil ich sie irgendwann einfach langweilig finde.
Ja.
Weil immer dasselbe passiert und keine Ahnung. Aber wir sind erst in Folge 4. Und die haben sich aber schon so stark da in ihre Grüppchen eingeordnet. Und ich glaube, da ist noch Potenzial, dass da noch viel mehr passiert. Und das finde ich gut.
Pitchen wir mal die klassische Bachelor-Episode, was immer passiert. Geben wir uns mal Mühe. Also es geht los normalerweise mit
Nachricht.
Mit einer Nachricht, genau. Dass ein Gruppendate passiert. Genau. Zuerst kommt immer das Gruppendate normalerweise, genau.
Dann geht's aufs Boot.
Ja. Aber es gibt auch immer eine Frau, die dann immer sagt, sie wurde noch nie eingeladen und sie ist jetzt traurig erstmal.
Genau, und dann gibt es auch eine, die noch nie dabei war und jetzt aber mit darf, die dann richtig ausrastet.
Die richtig aufgeregt ist, genau.
Dann geht es meistens irgendwo ans Wasser, also Boot oder Strand, kann man sich dann aussuchen. Und dann, gibt es Alkohol.
Und dann gibt es aber auch Frauen auf diesen Dates, die sich immer sehr zurückhalten und quasi gar nicht mit dem reden.
Ja, und die dann wollen, dass der Mann auf sie zukommt, weil sie sprechen den Mann nicht an.
Ja.
Das geht nicht.
Ja, und es gibt dann immer auch welche, die sich eben sehr unangenehm in den Vordergrund drängen.
Ja.
Auf den Dates
am besten noch antanzen, so. Ja. Genau.
Genau. Also dann sind wir auf dem Date und dann gibt es die Entscheidung natürlich, wer darf da bleiben.
Ja. Das ist dann meistens nicht die, mit der er geredet hat, sondern eine andere.
Aus irgendwelchen Gründen, weil er die interessant findet oder so. Er würde gerne mehr von ihr erfahren, weil die immer so einen traurigen Eindruck macht.
Genau.
Und dann
gibt es ein schickes Essen.
Dann gibt es ein schickes Essen, genau. Meistens auch mit Violinuntermalung oder so, genau. Wo dann eine All of You gespielt wird. Ja. Und das war schon immer mein Lieblingssong. Genau, und da gibt es was zu essen am Pool meistens.
Ja.
Und dann geht's zu irgendeiner Liegemöglichkeit.
Ja, Hängematte oder so eine.
Oder ein Whirlpool.
Ja, Wasser. Wasser Schoko. Geht immer. Schoko geht auch immer, ja. Kennen wir alle. Ja. Bei dem Bachelor ist es ja jetzt auch wieder so, dass der macht so Daniel Völz ein bisschen Konkurrenz.
Der Zungen-Bachelor quasi.
Also genau,
der
Rum, ja.
Also der Züngler.
Der lässt da ja nichts anbrennen.
Mein lieber Schwan, der lässt nichts anbrennen.
Ja. Also bei dem gehört zu einem Date auch immer noch ein Kuss auf der Liegemöglichkeit, ja. Meistens.
Genau, da gab es ja mit der 22-jährigen Journalistin, wie heißt sie? JJ oder was?
Achso, ja, Jenny Jasmin.
Genau,
ja.
Da gab es ja das Abschiedskuss-Dilemma.
Nee, das war die Diana.
Diana, okay. Yes. Ich verwechsel die beiden. Die Tennislehrerin und die Junge. Naja, genau. Und dann geht es wieder zurück. Also dann erzählen alle Frauen, ja, das war ganz nett, aber sie durfte eben da bleiben.
Genau.
Und dann kommt die später nochmal zurück und erzählt nochmal die ganze Geschichte.
Und entweder sie hält den Kuss geheim oder sie sagt es gerade raus, je nachdem, wie, ja. In welcher Stimmung sie ist.
In dieser Staffel, finde ich, halten das alle irgendwie geheim, oder?
Ja.
Hat noch keiner so wirklich die komplette Wahrheit gesagt.
Nee.
Genau, und dann geht es weiter am nächsten Tag. Meistens kommt da noch irgendwas Ladies Spezielles, also irgendwas in der Ladies Villa, was da passiert ist. Hexenalarm, genau. Es spukt im Haus oder
Donner.
Genau, oder irgendwie Konfro oder irgendwelche Fitnessübungen.
Genau.
Dann gibt es noch eine Nachricht und dann geht es zum Einzeldate normalerweise.
Genau.
Das ist dann oder aber
wobei
meistens.
Es gibt auch meistens noch ein zweites Gruppendate.
Echt?
Ja.
Zwei? Ja. Ja, okay. Dann gibt es ja noch ein Gruppendate, dann aber. Auf jeden Fall eins abstruser als das andere, in dieser Staffel vor allem. Langsam gehen, glaube ich, auch den Leuten einfach die Ideen aus. Oder die wollen halt ein bisschen so was Lokales wahrscheinlich auch einfließen lassen.
Ja.
Wo sind die dieses Jahr? In Thailand wieder? Oder?
Nee, Mexiko.
Mexiko, genau. Mhm. Und dann hatten wir ja eine so eine spirituelle Zeremonie jetzt in der Folge vom Mittwoch. Dann ist der Linda, sind die Tränen gekommen und die anderen waren so gar nicht beteiligt irgendwie, keine Ahnung.
Am besten fand ich, als sie den Kakao getrunken haben und sie alle richtig scheiße fanden.
Diesen bitteren, puren Kakao.
Ja.
Genau, und dann gab es aber auch noch in dieser Staffel schon natürlich das Schokodate, aber auch, finde ich, die frechste Produktplatzierung, glaube ich, der letzten Jahre, und zwar dieses Cirque du Soleil Date.
Wo man, ich bräuchte ja schon immer mal hin.
Vor allem er als Ex-Knacki wollte schon immer mal sich so eine Vorstellung anschauen im Cirque du Soleil.
Ja.
Das ist das ist mein großer Traum, ey, dass ich da mal drin sitzen darf.
Dass er mal im Knast saß, das finde ich auch immer so ein Fakt, der, also dass die Frauen nicht, würden im echten Leben
dass sich das noch nicht rumgesprochen hat.
Ja.
Im Haus, das verstehe ich nicht.
Das sagt er doch auch öfter ab und zu, oder? So, du weißt ja, dass ich mal, das drückt es auch immer so merkwürdig aus. Du weißt ja, dass ich mal gesessen habe und ich denke mir so.
Ja.
Als Frau, also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Frauen, die da drin sind, im echten Leben das unterstützen oder das gutheißen würden und beziehungsweise das ignorieren könnten, dass er mal im Knast saß. Vor allem, warum er im Knast saß. Also ich glaube, da ist auch schon viel so, ja, ich tue jetzt mal so, weil ich bin ja im Fernsehen und das kann ja noch für eine Instagram-Karriere reichen.
Ja. Ich muss noch zwei Folgen durchhalten, bis ich nach Bachelor in Paradise darf. Naja, eigentlich darf jeder nach Bachelor in Paradise, wenn wir uns mal den Sebastian Manzler anschauen. Genau, aber das ist so die typische Bachelor-Episode, natürlich dann am Ende noch mit der Nacht der Rosen.
Genau,
wo
eine
dann
heult.
Eine heult, eine benimmt sich mega daneben auf der dann, Nacht der Rosen, wie so die Axt im Walde und nimmt den immer so weg.
Ein paar hetzen dann noch ein bisschen gegen die anderen. So.
Sitzen dann so zusammen und trinken auch dementsprechend viel und dann beschwören die sich so.
Dann beschweren sie sich über ihren Dünnschiss.
Ja, das ist eh die geilste Sache, dass sich die eine da beschwert hat, dass sie ja jetzt Durchfall hat dass es an der Hexe liegen muss, obwohl die irgendwie den ganzen Tag nur rumliegen in der waagrechten Position und die ganze Zeit irgendwie Champagner saufen.
Fatina de Coco.
Genau, und den auch. Aber die Hexe haben wir angesprochen. Das müssen wir kurz besprechen, weil das für mich eine der besten Storylines ist der letzten Jahre.
Also ich muss auch ehrlich sagen, ich liebe Birgit. Also ich finde es so schade, dass sie jetzt nicht mehr da ist. Sie war wirklich meine Lieblingsperson.
Ja, ich habe mich so geärgert, dass sie rausgefallen ist, weil Das hatte man dann noch nie so, dass die sich auch wirklich, also ich glaube wirklich, dass sie ernsthaft geglaubt haben, dass da irgendwas, irgendwas damit los ist, also mit dieser Frau, dass die, ja, sie kann es vorahnen, was da passiert denn nach der
Rose. Ich hätte es so gefeiert, wenn es auch wirklich so eingetreten wäre, weil dann wären sie noch mehr verstört gewesen. Ja.
Was hat sie noch gemacht? Sie hat anscheinend, dass eben der eine schlecht wurde, hat sie heraufbeschworen.
Genau. Und dann, als es gedonnert hat, der erste Wecker, der ist 10 Sekunden danach losgegangen, es war ihr.
Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass da irgendjemand besoffen mal den Wecker gestellt hat, irgendwie auf die falsche Uhrzeit. Das kann nicht sein. Ja, aber Birgit, sind wir sehr traurig, enttäuscht, dass sie raus ist. Ich hoffe, dass wir die nochmal sehen, Birgit. Mal gucken.
Die wäre so ein Kandidat für alles. Ich würde die überall unterstützen. Ich finde die gut.
Ja, mal gucken, ob sich das dann natürlich, spricht sie auch rum bei den, also wenn sie jetzt angenommen mal zu Bachelor in Paradise gehen würde, dann würden alle anderen natürlich auch Bescheid. Wir wissen über ihre Kräfte und das würde dann natürlich auch für Gesprächsstoff sorgen. Also das wäre ich schon dafür, dass diese Storyline noch ein bisschen ausgebaut wird in anderen Formaten und in möglichst vielen und möglichst lange.
Ja.
Aber so viel zur Staffel oder zu den Frauen bisher. Wir müssen vielleicht nochmal über ihn sprechen, über den Bachelor und vor allem die großen Vorwürfe. Das ist ja auch jetzt mittlerweile eigentlich mehr oder weniger bestätigt. Also die Gemeinsamkeiten zwischen der beschuldigten Person damals, wo es diesen ominösen TZ-Artikel gab, Sebastian P. vor allem auch, finde ich geil, ich habe mir den Artikel dann nochmal durchgelesen, Maler Azubi, Sebastian P. soll bei einem Grillfest zu seinem 18. Geburtstag ausgerastet sein. Mit Istvan Z. soll er einen Ostdeutschen mit einem Schwan attackiert haben. Der Schwan überlebte die Attacke. Istvan Z. hat Grillkohle auf das Opfer geschleudert und die beiden bewarfen ihn danach mit Steinen und traten auf ihn ein. Also das sind erstmal die Vorwürfe.
Ja.
Und Maler Azubi, Sebastian P. aus München.
Ja, es ist schon kritisch. So.
Ja, ich weiß nicht, ob man sich da noch raussprechen kann. Er hat sich ja rausgeredet. Er hat ja gesagt, das stimmt nicht. Der Bachelor bestreitet, mit der Tat etwas zu tun zu haben. Er sagt, ich war an meinem 18. Geburtstag mit meiner damaligen Freundin an der Isar. Mein Bruder war parallel da. Dessen Freunde hatten Streit mit jemandem. Den Streit wollte ich schlichten. Der Streit ist eskaliert, als der Typ auf mich losgegangen ist. Und er sagt dann noch zu den Vorwürfen mit dem Schwan eben, wie soll das auch gehen, so einen Schwan zu packen? Mir liegt jedenfalls das Wohl von Tieren sehr am Herzen. Er hat dann auch noch gesagt, dass er mit seinem Hund da war. Dass es ja gar nicht geht, mit seinem Hundewelpen.
Ja. Ach so.
Ja.
Naja. Also ich finde die Vorstellung jedes Mal faszinierend, wie der einen Schwan packt. Ja. Keine Ahnung. Also er sagt es ja auch, wie soll das gehen? Das frage ich mich auch, aber irgendwoher muss es ja kommen. Und dann jemanden damit zu verprügeln, naja.
Also dieser Sebastian P. hat anscheinend vor Gericht ausgesagt, dass die das mal in einem Film gesehen haben. Ich weiß auch nicht, was das für ein Film ist. Black Swan vielleicht, ich weiß es nicht. Aber Sebastian P. soll eben irgendwie auch mit seiner Gruppe sich oftmals in diesem Platz, was haben Sie nochmal gesagt, dieser Platz, wo er Platzverbot hatte, was er auch selber in der Folge gesagt hat.
Oh ja, ich weiß nicht.
Ja, da gab es so einen Platz in der Stadt, wo er in, genau, wo war das in, da war die eine nämlich her, aus Pasing, in Pasing war das, da hat er Platzverbot auf einem, oder hatte Platzverbot auf einem Platz und dieser Sebastian P. also nicht der Bachelor, sondern Sebastian P. hatte da, also da war er berüchtigt dafür, dass sie dich da getroffen hatten, eben immer auf diesem Platz, also. Ja, weiß man nicht, ob man sich da noch rausreden kann aus diesen Vorwürfen.
Ja, ich finde es ein bisschen kritisch irgendwie, weil Körperverletzung ist halt auch nicht so.
Kein Kavaliersdelikt.
Ja, ich weiß nicht. Also ich finde so Diebstahl oder so.
Das geht noch.
Jetzt nicht so schlimm wie Körperverletzung.
Steuerhinterziehung oder so. Uli Hoeneß könnte noch Bachelor werden, deiner Meinung nach.
Ja.
Okay. Ja, aber ich finde ja vor allem auch fragwürdig, ob RTL diese genauen Vorwürfe kannte. Also sie wussten natürlich, dass er im Knast war, natürlich. Aber ob sie jetzt die genauen Vorwürfe kannten, das würde ich mal, also ist eine Frage, die sich noch nicht so beantwortet hat für mich, weil das fände ich schon fragwürdig. So eine Geschichte, vor allem, die müssen ja wissen, dass es noch im Internet existiert. Also die müssen ja also recherchiert haben. Also
eigentlich hätten sie recherchieren können, so, aber.
Also die müssen eigentlich die Geschichte gesehen haben. Das ist natürlich auch die Frage, ob sie eventuell sogar das Risiko eingegangen sind und das halt bewusst wollten. Der Bachelor halt irgendwie nicht damit gerechnet hat vielleicht, dass das irgendwie passiert. Aber dass RTL natürlich das irgendwie schon natürlich auch für sich dann benutzen konnte als Öffentlichkeitsarbeit. Möglich, alles möglich. Ja, ich glaube, damit können wir es gut sein lassen. Wir sind eigentlich ganz positiv gestimmt für den Bachelor. Wer glaubst du denn, hat jetzt das Zeug zu gewinnen am Ende?
Also ich finde die Vio, die Violetta ganz gut.
Ja, die würdest du nehmen.
Die glaube ich könnte es weit bringen. Aber auch die Linda, weil von der ist er so begeistert. Der hätte er gern den ersten Kuss gegeben, hat aber schon viel vergeben und sie war immer noch nicht drunter. Also ich weiß nicht. Aber vielleicht ist es auch sowas wie, die ist so besonders, die muss ich mir aufheben. Und
Diana, was
die Diana, genau.
Ja. Also die sagst du so Top 3.
Genau, das wären jetzt meine Top 3.
Ja, ich finde, die Diana ist so eine typische Zweitplatzierte irgendwie. Die erinnert mich auch so ein bisschen an Angelina damals. Mhm. So sehr laut und auch noch jung irgendwie, grün um die Ohren, hinter den Ohren. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass dies am Ende wird. Ich weiß aber nicht. Also die hat natürlich auch nicht diese Sportleidenschaft. Muss man noch abwarten, wie ernst er das nimmt, ihr. Ich glaube tatsächlich auch, dass es die Linda wird. Also das ist irgendwie bisher so geschnitten für mich, dass sie so immer irgendwie das Zentrum ist, seine Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, ob sich das so durchzieht. Vielleicht taucht auch wirklich noch eine Überraschungskandidatin auf. Haben wir irgendwie noch dabei hier, die sich jetzt, ja, diese Lea Marie, die hat ja noch überhaupt keinen Kontakt zu ihr, hat sie auch letztes Mal gesagt, diese Ältere schon, oder ist es?
Nee, aber mit der Lea, der hatte ja doch ein Date, das Violinen-Date.
Ach, ja, es stimmt, die Lea Marie ist diese Große auch, gell, diese Studentin der Rechtswissenschaft aus Hamburg.
Ja.
Genau. Naja, aber ich glaube, auf Linda können wir uns einigen, so also unser Tipp vielleicht.
Ja.
Und damit, glaube ich, ist alles zum Bachelor gesagt. Wir bleiben natürlich dran, wenn irgendwas passiert, irgendwelche verfluchten Kandidatinnen in den nächsten Wochen irgendwie auftauchen oder wenn sich
Birgit kommt zurück.
Genau, wenn sich Biggie Blocksberg nochmal zurückzaubert in die aktuelle Staffel. Den habe ich von Andredo übrigens geklaut. Der ist nicht von mir. Aber wenn sie sich nochmal irgendwie zurückmeldet, keine Ahnung. Ja, so viel zum Bachelor. Um dann auch noch dieses ganze Reality-Thema abzuschließen für heute, noch News von einer weiteren Show, die bald ansteht schon. Am 10. Februar geht's los mit der normalen Staffel von Big Brother.
Ich freue mich.
Wirklich?
Ja.
Ja?
Okay. Also ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erwartungen dran, aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es gut wird.
Okay. Ja, ich wollte dich nachher noch fragen, ob du mit mir die Folge machst. Von daher finde ich gut, dass du es dir wahrscheinlich ein bisschen anschauen wirst. Zumindest die Montagsausgaben, also diese Art Wochenzusammenfassungen, diese Live-Shows mit Jochen Schropp. Ich werde auf jeden Fall auch mal auf jeden Fall von Anfang an dabei sein. Aber warum ich das jetzt hier nochmal als News reingepackt habe, ist die Werbekampagne, die jetzt schon angelaufen ist. Und die ist ein bisschen ungeschickt gewesen. Oder da kann man auch wieder vielleicht sagen, vielleicht berechnend ungeschickt gewesen. Also da gab es eben Plakate, was ein Mensch wert ist, bestimmst du. Neu im Programm Menschen bewerten. Entscheide du, wer einen Stern verdient. Also das waren so Zitate auf diesen Plakaten eben, die jetzt da angelaufen sind. Und jetzt hatten wir unter der Woche den Jahrestag der Auschwitz-Befreiung und die ganzen Gedenktage. Und da haben sich natürlich auch einige auf Twitter dann natürlich zu Wort gemeldet. Das ist ein bisschen, also dass genau in dieser Woche diese Werbekampagne anläuft und dass man hier mit Sternen bewirbt und dann kommt noch als Schritt obendrauf sozusagen, gibt es ja immer ein Lied, den Signature-Sound von dieser Staffel und der trägt zufälligerweise den Titel Follow the Leader von der Münchner Band Cosby. Und das ist halt auch ein bisschen, also man will ihnen jetzt mal nichts unterstellen hier, das ist glaube ich auch übertrieben, denen was zu unterstellen, aber es ist schon maximal ungeschickt.
Ja.
Und da kann man eben auch wieder überlegen, ob das wirklich nicht beabsichtigt war, weil man kann natürlich damit rechnen, dass vor allem auf Twitter das natürlich heiß diskutiert wird und zu Recht kritisiert wird irgendwie auch. Ja, bisschen ungeschickt, oder?
Ja.
Ja, glaube ich, kann man nicht anders ausdrücken. Jetzt mal weg davon vielleicht, von dieser Werbekampagne. Also das deutet ja alles darauf hin, dass so der Punkt, der irgendwie im Zentrum steht in dieser Staffel, sein wird der Wert des Menschen. Und man soll irgendwie auch die Möglichkeit erhalten, die Bewohnerinnen und Bewohner abseits von Telefonvotings bewerten zu können, irgendwie mit Sternen anscheinend. Finde ich jetzt erstmal ganz spannend. Ist natürlich auch ein bisschen The Circle, oder?
Ja, das kam mir auch gerade in den Kopf.
Ja, also so ein bisschen ranken.
Ich will ja eh ein deutsches Circle mal sehen. Dann Dennis da drin.
Ja, ich habe letztens gesagt, dass es so die Reality-Show ist, für die ich mich am ehesten anmelden würde, weil ja, man muss ja da wirklich nichts befürchten, so erstmal.
Ja.
Ist ja wirklich sehr komfortabel, wenn man da lebt. Und man lebt sogar alleine, ist ja umso besser.
Für soziophobe
Menschen. Kann ich auch machen, ja. Naja, aber The Circle hatten wir schon vor 2 Wochen besprochen. Big Brother also dann läuft bald an und hoffen wir mal, dass ja, die so ein bisschen das Gas von der Bremse nehmen bei dieser Werbekampagne, weil ganz so geschickt, also ist natürlich schon provokant, aber ich finde es nicht besonders geschmackvoll provokant, wenn es denn so gemeint sein sollte. So viel zu Big Brother. Eine weitere Show, die nicht auf Sat.1 bald wieder beginnt, sondern auf Sat.1 Gold, ist Lenzen Live. Die Telefonrechtsberatung mit Ingo Lenzen. Da nur kurz für euch das Datum, um euch das eben aufzuschreiben für den großen Twitter-Abend. Am 12. Februar um 22.10 Uhr geht's wieder los mit der neuen Staffel von Lenzen Live. Und davor, an diesem 12. Februar, läuft sogar noch ein 2-stündiges Best-of. Also ist aber, glaube ich, Mittwoch, von daher während Bachelor.
Ja, deswegen muss man sich jetzt entscheiden.
Muss man sich entscheiden, genau. Aber Lenzen Live danach eben nach Bachelor perfekt geeignet, den Twitter-Abend ausklicken zu lassen. Wir kommen gleich noch zu deiner Überraschung. Immer, die habe ich nicht vergessen. Ja. Die liegt immer noch vor uns, ein viereckiges Geschenk liegt immer noch vor dir. Du kannst mal rascheln.
Soll ich mal rascheln?
Ja, genau, so rascheln mal.
ASMR-mäßig.
Genau. Ja, schüttel auch mal so das Paket, vielleicht hört man irgendwas. Okay. Ja, genau. Ja, so, genau, so mit den Fingernägeln. Also ist noch nicht, du hast noch keinen so, nee, keinen Tipp jetzt so.
Keine Ahnung.
Okay, mal gucken. Wir kümmern uns zuerst mal um die Fiction und um 2 Serien, die jetzt Anfang Januar, also in den USA, auf HBO angelaufen sind und hierzulande bei Sky Ticket zeitgleich zum US-Start laufen. Mhm. Endlich mal wieder. Die Outsider ist jetzt wieder zeitgleich verfügbar. Sehr gut, hoffentlich zieht sich das ganze Jahr über so durch bei Sky. Eine Dramaserie bei HBO eben. Man kann schon sagen, sehr prestigig gemacht, also mit hochklassigem Cast. Und da muss man gleich auch nochmal gesondert drauf eingehen. Also ich will mal hier nur kurz den Cast nochmal hier vorlesen. Also Ben Mendelsohn spielt die Hauptrolle, den man aus Bloodline kennen könnte oder aus Marvel-Filmen. Cynthia Erivo spielt eine Privatdetektivin, die kennt man aus Harriet, also auch Oscar nominiert gewesen. Jason Bateman hat eine kleine Rolle als, ich verrate mal nicht zu viel, aber Jason Bateman natürlich auch in diesem Jahr Emmy-Gewinner, glaube ich, bester Hauptdarsteller. Julia Nicholson, Bill Camp, der auch bei The Night Of mitgespielt hat. Mare Winningham, Paddy Considine, das ist so ein britischer Schauspieler, den man auch irgendwoher kennt. Jeremy Blob und Mark Manchada und Yul Vasquez. Also ein sehr krasser Cast, muss man schon sagen. Von daher natürlich gleich mal interessant. Und dann kommt auch noch alles drumherum quasi mit rein. Der Creator ist nämlich Richard Price, der bei HBO schon für diverse Serien gearbeitet hat, unter anderem The Night Of eben, aber er hat damals auch im ominösen oder nicht ominösen, aber in dem sehr prominent besetzten Writers Room von The Wire und von The Deuce mitgeschrieben, also ein sehr starker Schreiber, sag ich mal, der für gute Dialoge bekannt ist. Das alles war auf jeden Fall schon mal vielversprechend und jetzt ist die Auszeit also da. Wir haben 4 Episoden bisher gesehen, 4 sind bisher verfügbar gewesen für uns. Und jetzt frage ich dich mal, oder sag erstmal, worum es geht vielleicht, und dann sag deine Meinung.
Also es geht um eine Kleinstadt, also wir befinden uns in einer Kleinstadt in den USA.
Ja.
Es wird ein Kind tot aufgefunden, ein kleiner Junge und ziemlich zugerichtet auch. Und man findet eben DNA und Fingerabdrücke und hat auch ganz viele Augenzeugen, die
Kameraaufnahmen eben, auch.
Genau, die einen Coach, also einen
Baseball-Coach, Terry Maitland.
Genau, zeigen oder identifizieren, der eben die Tat durchgeführt hat, nach eben diesen Beweisen. Dann häufen sich da aber die Widersprüche, warum er es nicht gewesen sein kann. Und darum geht es eben, das aufzulösen. Wie das sein kann, dass das Kind von ihm getötet wurde, er aber zu diesem Zeitpunkt nicht in der Stadt war.
Nachweislich in der Stadt war. Also, ja. Da gab es auch eben diverse Beweise.
Genau. Und sonst irgendwas.
Genau, also wir haben es mit einem Verdächtigen zu tun, der es nicht gewesen sein kann, aber es nachweislich war, ja, weil die Beweislage riesig ist und ihn eindeutig identifiziert. Genau, Terry Maitland wird eben gespielt dann von Jason Bateman.
Genau.
Und der Prominente oder der Ermittler, der im Mittelpunkt steht, ist eben
Ralph
Anderson, gespielt von Ben Mendelsohn. Und das ist erstmal eine ungewöhnliche Rolle für ihn, weil ich ihn bisher immer nur so als Bösewicht kenne, auch aus Bloodline. Da hat er ja Danny gespielt, das schwarze Schaf der Familie. Und jetzt ist er hier also eigentlich unser Protagonist. Und den finde ich schon mal super. Mhm. Überhaupt alle Schauspieler, haben wir ja schon gesagt. Es gibt dann auch noch, ich glaube in der zweiten, dritten Folge dann eine weibliche Figur, die eingeführt wird, und zwar Holly Gibney, eine Privatermittlerin, die so zusammen mit Ralph dann auch ermittelt,
ja.
Gespielt eben von der Oscar-nominierten Cynthia Erivo. Also, jetzt haben wir die Prämisse geklärt und ich fange mal an, wie es mir gefallen hat bisher. Ich bin auch gespannt, wie es dir gefallen hat. Mich hat es ein bisschen erinnert so an, also natürlich True Detective, der Vergleich liegt halt auf der Hand, weil es ein recht klassischer Mordfall ist. Es fängt super klassisch an, ein getöteter Junge, ein kleines Kind, das getötet wurde. Und wir wissen erstmal nicht, wer es war. Aber dann wird es eben ein bisschen anders, dadurch, dass wir nach 10 Minuten eigentlich schon wissen, wer es war. Und es geht jetzt eher darum, ja, die Hintergründe herauszufinden. Ich finde, es ist ein sehr guter Einstieg in Serie da, weil es ja eine sehr klassische Geschichte ist, ein sehr klassisches Genre auch. Jetzt kommt aber noch dazu, dass dieses klassische Genre, diese klassische Erzählung eigentlich jetzt ein bisschen auf den Kopf gestellt wird oder ein bisschen auch verschönert wird durch eine sehr ausdrucksstarke Regie. Also wir haben eine Kameraführung, die auf jeden Fall eine sehr eigene Handschrift hat. Man kann das sehr gut vergleichen mit Ozark. Also Jason Bateman führt auch in den ersten beiden Episoden Regie. Der hatte mittlerweile schon eine recht eigene Handschrift entwickelt. Also hier finde ich es auch ganz passend, ehrlich gesagt passender als in Ozark. Also alles super dunkel. Es gibt sehr viele weite Aufnahmen von Leuten, wo die Kamera einfach minutenlang einfach nur da, oder nicht minutenlang, aber ewig halt dasteht und wirklich die Menschen sehr klein sind und sehr klein wirken und umhermarschieren da. Das ist schon mal toll, aber ich finde auch dieses Pairing wirklich aus Stephen King, da haben wir auch noch nicht gesagt, Stephen King hat ja
die Buchvorlage geschrieben,
genau, und eben Richard Price, der so für mein Gefühl ein bisschen bodenständiger ist als Stephen King und der auch ein bisschen detailreicher arbeitet oder der halt durch The Night Of für diesen sehr detailreichen Stil irgendwie und für sehr detailreiche Polizeiarbeit auch bekannt ist. Das ist sehr schön schon mal. Also hat es dich jetzt von Anfang an gleich reingezogen oder war es so, dass es jetzt ein paar Episoden vielleicht auch gebraucht hat bei dir oder warst du schon von Anfang an drin?
Nee, ich war von Anfang an drin, weil auch in der ersten Folge ja eigentlich schon klar gemacht wird, dass das mehr ist als nur ein normaler Mordfall. Und da will man natürlich wissen, was da dahinter steckt. Und es wird vermittelt, dass man dranbleiben sollte, auch immer wieder durch so Einstellungen und auch durch die Musik. Also irgendwie, man wird da so richtig gefesselt und will auch wissen, wie es da weitergeht.
Aber das Tempo würde ich schon eher sagen, dass es noch relativ langsam ist.
Ja, also ja. In der ersten Folge fand ich schon...
Die erste Folge ist super schnell, ja, die erste Folge ist auch richtig gut. Die zweite ist super langsam und da muss man auch sagen, dass HBO in den USA den Trick oder auch hier gemacht hat, dass sie beide Folgen an einem Tag gezeigt haben hintereinander.
Ah, okay.
Und das halt mit Absicht gemacht haben, weil sie anscheinend halt gesehen haben, okay, die zweite ist ein bisschen super, sehr langsam und wenn wir das halt wirklich als einzelne Episode zeigen, dann kann es sein, dass uns ein paar... Leute wegfallen dann. Ich habe dann mal geschaut, wie viele Folgen es eigentlich geben soll und es soll tatsächlich 10 Folgen sein, die jetzt diese erste Staffel lang sein soll. Und das finde ich irgendwie komisch, weil ich finde, jetzt geht schon auf das Ende zu, so nach 4 Episoden. Und ich fand auch, dass es vom Pacing her sehr ähnlich war mit dem, was wir bei vielen Netflix-Serien beobachten. Also vor allem natürlich sowas wie Bloodline, wo auch Ben Mendelsohn dabei war. Die kranken ja alle so ein bisschen an der gleichen Krankheit, dass sie, oder früher war das zumindest so, jetzt hat sich es ein bisschen gebessert, dass sie alle ja immer 10, 13 Episoden lang waren und man anscheinend nie darüber nachgedacht hat, können wir das auch kürzer erzählen. Aber hier, finde ich, ist es ganz offensichtlich, dass es zu lang sein wird und man merkt schon jetzt, finde ich, dass sich einiges doppelt und dass da einige Längen drin sind. Also wenn ich zum Beispiel daran denke, dass jetzt schon eigentlich für mich die interessanteste Storyline, die ist mit der Frau, der Privatermittlerin. Und immer wenn wir dann zurückgehen, wieder in die Hauptkleinstadt da, dann finde ich, doppeln sich da viele Sachen. Irgendwie weiß man nicht mehr, was man jetzt mit Ralph machen soll, weil der hat jetzt gerade irgendwie nichts zu tun. So die Folgen 3 und 4 auf jeden Fall, finde ich. Da passiert kaum mehr was. Ich finde auch, dass die Familie Anderson, die hat auch einen privaten Schicksalsschlag erleiden müssen. Mhm. Das ist für mich auch ziemlich doppelt gemoppelt eigentlich, wenn wir dann das mit dem Schicksal der Familie Maitland vergleichen. Also ich finde, da doppeln sich halt total viele Sachen irgendwie.
Ja, jede Familie, die da auftaucht, hat doch irgendwas erleiden müssen und irgendwie hat man das Gefühl, es wird immer wieder dieselbe Story erzählt, von den Familien her jetzt.
Ja. Ja, und deswegen finde ich es leider ein bisschen langsam aktuell noch. Kann sich natürlich auch ändern. Wir haben nicht mal die Hälfte gesehen bisher. Aber ich finde, 10 Episoden klingen für mich auf jeden Fall zu viel. Mhm. Ich finde es auch schön, wir hatten ja schon gesagt, dass die Kameraführung das Ganze noch aufwertet auf jeden Fall. Ähnlich wie das zum Beispiel auch bei True Detective ist oder auch bei Escape at Dannemora. Da hatten wir das auch, dass Ben Stiller da sich ganz besonders viel Mühe gegeben hat, weil es natürlich eine klassische Story ist und man schon noch irgendwas braucht, was einen dann so dranhält. Und hier ist es auch so, dass die Regie dann eben diese Arbeit auch teilweise leistet. Aber ich finde auch den Schnitt gut oder finde die generell die Erzählweise. Also wir haben auch ja viele Zeitsprünge oder ungewöhnlichen Aufbau, sage ich mal. Ja. Dass man oftmals halt in die Zukunft springt am Anfang und dann kommt man am Ende wieder an der Stelle an und so. Das finde ich auch ganz gut gemacht. Jetzt hast du mir auch gesagt, dass du das Ganze sehr gruselig findest.
Das wollte ich auch noch sagen.
Warum?
Also, es wird ja relativ schnell klar, dass es irgendwas Übernatürliches ist.
Genau, das haben wir auch noch nicht erwähnt, ja.
Genau, was da sein Unwesen treibt irgendwie. Und in der ersten Folge ist es, glaube ich, schon so, dass da auch ein Kind, also die Tochter von dem Angeklagten, irgendwie einen Mann sieht, der nicht da ist.
Nachts.
Und, genau, nachts. Und das ist ja eh alles schon so dunkel. Und ich habe das halt auch nachts geguckt. Also ich war schon so, es war schon so alles dunkel und ich war schon so in meiner Bettdecke so eingekuschelt.
Neben dir saß ein Mann.
Und dann ist halt die Musik, also ich finde die Musik krass. Also ich finde, das ist schon immer so, also eine gute Untermalung, ja. Und dann war eben diese Szene mit diesem Mädchen, dass er plötzlich diesen Mann sieht und dann da ins Leere starrt und diese gruselige Musik. Und dann später taucht dann noch so ein ganz ominöser Kapuzenmann auf, an den wird dann auch so rangezoomt plötzlich. Das fand ich, also es war in der ersten Folge, das fand ich schon sehr gruselig, aber ich glaube, das lag auch eher so an meinen Umständen, in denen ich mich da befunden habe zu dem Zeitpunkt. Die nächsten Folgen habe ich untertags geguckt und da fand ich es nicht ganz so gruselig.
Also es kommt bei dir auch auf die Tageszeit an, ob du was gruselig findest
oder
nicht.
Also nach der ersten Folge habe ich tatsächlich überlegt, ob ich das seelisch schaffe, fertig zu gucken.
Ja.
Aber es ist, die anderen Folgen waren auch dann nicht ganz, also das Kind sieht zwar öfter noch einen Mann, aber ich fand es dann nicht mehr ganz so schlimm.
Aber würdest du das jetzt vom Genre einordnen in Horror?
So wird es ja beschrieben tatsächlich.
Echt?
Auf Sky, ja. Horror und Thriller steht in der Beschreibung.
Also aber, ich würde am ersten sagen Mystery tatsächlich.
Ja, also ich würde es jetzt nicht gruseliger einordnen als Supernatural.
Das ist natürlich die Referenz, an der wir uns ausrichten müssen. Ja, also ich kann das verstehen, ich fand es auch ungemütlich, den Anblick halt von diesem Kapuzenmann. Ja. Aber das könnt ihr euch ja selber anschauen. Ich weiß nicht, ob am Trailer schon zu sehen ist. Weiß ich gar nicht.
Ich kann dann danach gar nicht mehr aufstehen. Ich musste eigentlich aufs Klo, aber ich konnte nicht mehr. Ich hatte so Angst, dass der da irgendwo in der Ecke steht.
Also vielleicht für ganz zart beseitete Menschen jetzt erstmal nichts. Aber ich glaube, wenn man nicht 12 ist, dann hält man das aus.
Und
also
vielleicht mit Licht an.
Okay, okay. Das Nachtlicht dann anschalten.
Ja, also genau, dann
geht's. Den kleinen Mond. So.
Ja.
Ja, dann geht's. Okay. Um nochmal ganz kurz auch zu der Frau zurückzukehren oder zu dem weiblichen Charakter, der dann eingeführt wird, Holly Gibney, weil sie mir bisher am besten gefallen hat und auch Cynthia Erivo sehr gut war und ich sie sehr gut fand. Sie wird beschrieben als so leicht autistisch und das ist ja auch mittlerweile eigentlich so ein Klischee in Serien, dass wir immer so eine autistische Figur haben, so meistens für Comedy-Zwecke. Hier finde ich es aber sehr gut gelöst, weil sie das halt auch sehr gut spielt, muss man sagen. Sie macht das nicht aus Comedy-Zwecken einfach. Das würde auch wahrscheinlich nicht in die Serie passen. Aber sie ist halt ein sehr frischer Wirbelwind, so irgendwie in dieser, sie ist ja auch räumlich getrennt von der restlichen Story. Deswegen wirkt es, finde ich, wie eine sehr gute Abwechslung immer. Und sie spielt diese Neugier und gleichzeitig aber auch schon diesen Autismus, also dass sie oftmals nicht Bescheid weiß, wie irgendwas gemeint ist und so.
Und sehr gut auf jeden Fall. So das Einfühlvermögen hat, das vielleicht jemand anderes zeigen würde.
Ja, also wir sind erstmal angetan, schauspielerische Leistung super, Ben Mendelsohn unglaublich gut, finde ich, nuschelt sich so ein bisschen durch die Serie durch, muss man immer so ein bisschen zweimal hören. Ja,
der hat auch so eine ganz komische Stimmlage, finde ich. Ja. Das hört sich immer an, als würde alles vibrieren. Ja. Ich finde das ganz komisch manchmal, wenn er dann so langsam und tief redet.
Ein toller Cast, eine gewöhnliche Story, muss man sagen, aber dann durchaus mit gewissen Kniffen, die irgendwie auch darüber hinausgehen und vor allem dann auch ein angenehmer Schauwert aufgrund eben der tollen Kamera, des tollen Schnitts und so weiter. Ja. Also hat sich gelohnt, oder?
Ja.
Ja. Kommen wir zur zweiten Serie, auch von HBO, im gleichen Slate produziert quasi. Die laufen hintereinander dann auch bei HBO und eben auch jetzt zeitgleich.
Die laufen hintereinander im Programm.
Ich glaube schon. Ich glaube, da gibt es keine Trennung mehr dazwischen. Passt natürlich inhaltlich nicht zusammen, aber das haben sie.
Absoluter Kontrast.
Ja, das hat HBO ja immer, dass sie meistens ihre Dramaserie gerade mit ihrer Comedy-Serie so hintereinander stellen, damit es eben auch eine gewisse Abgrenzung gibt und für alle Geschmäcker was dabei ist. Avenue 5, die neue Serie von Armando Iannucci, dem Macher von Veep, Emmy-Gewinner, Emmy-Nominierter mit der besten Hauptdarstellerin Julia Louis-Dreyfus, die 6-7 Mal gewonnen hat. Also jetzt eben seine neue Serie mit wieder einem sehr prominenten Hauptdarsteller, nämlich Hugh Laurie, also
dem Dr. House.
Genau. So, worum geht's? Du darfst wieder die... Ja. Ist, glaube ich, nicht so schwer hier.
Nee. Es geht um, also wir befinden uns in der Zukunft und...
40 Jahre in der Zukunft, glaube ich.
Okay. Es gibt diesen Judd, keine Ahnung, also es ist noch nicht ganz klar, was der...
Herman Judd.
Was seine Profession ist, aber er hat auf jeden Fall viel Geld. Und,
Entrepreneur.
Ja.
Ich lasse dich jetzt ausreden. Ich werde immer wieder so Wörter reinschmeißen.
Und er bietet so für die Menschen eine Reise durchs All in so einem krassen Spaceship an. Bisschen so, ich finde,
so wie Wall-E,
so, kennst du den Film?
Wall-E, ja.
Da fahren ja auch die Menschen so ins All.
Ja, stimmt.
Und so hat mich das daran erinnert. Mhm. Alle so ein bisschen drüber, alle voll bunt und ja, so, alle haben Geld, deshalb können sie sich das ja leisten, so ungefähr. Genau, in der ersten Folge ist es aber dann so, dass es einen Gravity Flip gibt. Also plötzlich wird die Erdanziehung aufgehoben.
Ja.
Und alle fliegen durchs komplette Schiff. Also bei was auch immer sie gerade machen, da findet auch gerade die größte Yoga-Stunde der Welt statt.
Ja.
Und die fliegen halt alle einmal durchs Schiff so durch. Und dadurch, dass eben so viele Menschen auf einmal gegen die eine Wand von dem Schiff prallen, verändert sich die Route irgendwie um 0,25 Grad oder so. Was aber gleichzeitig bedeutet, dass sich die Dauer ihrer Reise von 8 Wochen,
ja, glaube ich, sowas. Auf jeden Fall.
Auf 3 Jahre verlängert.
Ja, auf jeden Fall ein gutes Stück.
Genau. So. Und das ist natürlich jetzt erstmal nicht so gut.
Nee, würde ich auch nicht sagen.
Und dann kommt auch noch raus, dass Hugh Laurie eigentlich, also der ist Kapitän.
Davor stirbt noch dieser Hauptingenieur.
Genau, der stirbt noch, weil er durch den Aufprall, also als die Erdanziehung wieder zurückkommt, prallt er von außen an das Schiff dran und sein Helm bricht. Oder ich glaube, er hat seinen Schraubenzieher durchs Herz, irgendwie so.
Ja, komischer Fall auf jeden Fall. Und er stirbt und jetzt sind wir mit dieser Crew da alleine in diesem Schiff, die alle nicht so wirklich Bescheid wissen.
Die auch alle ein bisschen crazy sind.
Also ja, jetzt sitzen die alle da fest und dann stellt sich, du wolltest gerade schon sagen, also der Kapitän stellt sich als großer Hochstapler raus eigentlich.
Genau, der wurde nur für das sichere Gefühl eingestellt sozusagen. Der Haupt...
Jemand, der gut aussieht, einfach mit so einer Kappe auf.
Ja, damit die Leute so denken, ah, okay, der hat Ahnung.
Genau.
Und der eigentliche Drahtzieher, der Bescheid wusste, war eben der, der jetzt tot ist.
Genau.
Der Ingenieur.
Ja, und jetzt haben wir verschiedene Figuren dann noch. Also wir haben natürlich auch einen guten Cast, muss man sagen. Also Josh Gad spielt eben diesen Herman Judd, diesen verrückten Entrepreneur. Er hat im Interview gesagt, dass er das Ganze auf diesen Billy McFarlane bezogen hat, also diesen Fire Festival-Typen, ja. Der so ein bisschen ähnlich ist, auch ein bisschen Elon Musk ist natürlich auch drin, diese ganze Space-Thematik. Aber er ist halt, er hat so blonde Haare und ist ja, sehr extrovertiert.
Er hat wirklich so wasserstoffblonde Haare ja. Und einen schwarzen Bart.
Ja, und er will da quasi all immer so reinpfuschen irgendwie ins ja. Werk und
hat aber selber absolut keine Ahnung.
Absolut von keine dem, Ahnung, was er genau. Tut. Zach Woods spielt aus, also den wir aus Silicon Valley zum Beispiel kennen, spielt Matt Spencer, den Chef der Passagierabteilung. Und es gibt dann noch andere, zum Beispiel Susie Nakamura spielt Iris Kiyomura, die rechte Hand von Herman Judd, und Lenora Chichlow aus Black Mirror spielt Billy McAvoy. Das ist so die zweite genau. Ingenieurin danach, ja. Nach diesem Typen, der gestorben ist.
Und man kriegt ja auch noch so ein bisschen Einblick in die Passagiere, also es gibt da so zwei Pärchen, die man so ein bisschen näher verfolgt bis jetzt. Und dann sieht man halt die Perspektive, wie das bei denen so ankommt und wie
die. Ja, zwei, die haben sich gerade getrennt.
Genau, die zwei haben sich gerade getrennt und müssen jetzt 8 Wochen ursprünglich da auf diesem Schiff rumsitzen. Und die anderen sind so ein bisschen, sie hat ihren Mann so ein bisschen unter der Kontrolle und ist.
Karen.
Ja, so eine typische Karen ist es einfach, die so sich ja, über alles die sich beschweren
überall muss. Einmischt und ja. So. Eigentlich eine Deutsche eigentlich da ja. An Bord. Genau, und da gibt es noch einen Ex-Astronauten, der alles besser weiß ja. Auch. Ja. Ja, so viel zur Ausgangslage. Wie ist denn jetzt dein erster Eindruck nach 2 Episoden? Also da gab es noch ein paar weniger ja. Als bei The Outsider.
Aber ich glaube, es soll noch gar nicht so viel sein. Es
sollen 8 Folgen, glaube ich, sein, die alle so 25 Minuten lang sind. Ja,
also ich habe mir das halt so
nachts angeschaut.
Nee, ja, aber das war jetzt
nicht so schlimm. Hattest du Angst?
Aber es war halt so back-to-back zu The Outsider. Also ich habe mir die Folgen direkt danach angeguckt. Und dann war es schon so ein bisschen schwer, erstmal reinzukommen, weil du komplett umschalten musst von diesem ernsten Thema auf das bunte, verrückte und so leichte Unterhaltung. Aber ich finde es auf jeden Fall witzig. Es gab so ein paar Sätze, wo ich auch lachen musste. Also es hat auf jeden Fall Potenzial. Aber bis jetzt ist halt noch nicht so viel passiert und ich bin halt gespannt, wie sich das jetzt noch in nur 8 Folgen entwickeln kann ja. Und wird.
Ja, Comedies brauchen ja immer Zeit und ich muss sagen, bei mir hat es bisher noch nicht so wirklich funktioniert. Also bei mir bräuchte es auf jeden Fall noch ein paar Folgen, weil ja. Bis jetzt ist bei mir noch leider nicht der Funke übergesprungen. Es wirkt irgendwie alles noch ein bisschen unfertig für dich, also gar nicht so sehr auch, also natürlich auch die Gags kommen noch nicht zu 100% an, was für mich aber auch ein bisschen am Schnitt liegt, beziehungsweise am Timing. Ich finde auch, dass Musik fehlt, also ich finde, das ist einfach, ich weiß nicht, warum das so ist, ja. Es gibt gar keinen wirklichen Soundtrack, finde ich, also nee. Manchmal schon so ein paar Klänge, aber irgendwie, deswegen wirkt für mich alles wie so eine Vorab-Tape quasi, also was man so 8 Wochen davor irgendwie mal so als Ding bekommt, so als Update vom Dreh. Es wirkt noch nicht so 100%ig fertig. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber der Schnitt ist mir zu schnell, finde ich auch. Also ich hätte ein paar Personen vielleicht auch später eingeführt tatsächlich, weil manche wirken halt wirklich noch so reingeschmissen irgendwie, also vor allem dieses Paar. Kann ich jetzt noch überhaupt nichts machen. Ja, was
die da mit zu tun haben, so, ja. Keine Ahnung.
Auch die Crew am Boden, da gibt es ja dann auch noch eine, ja. So eine Unit, die für das Wohlbefinden am Boden, auf der Erde dann tatsächlich verantwortlich sind. Also ich hätte mir da ein bisschen mehr Zeit gewünscht für die Einführung von verschiedenen Charakteren. Ich finde, alles ist auf einen Haufen geschmissen und möglichst jeder hat eine Szene, möglichst jeder hat auch noch einen Gag. Karen ist schon sehr früh dann so die Wortführerin, ja. Finde ich. Deswegen muss man sagen, natürlich Comedies brauchen ihre Zeit und müssen sich auch ein bisschen so eingrooven, aber gerade von so Armando Iannucci, der jetzt schon wirklich viel Erfahrung hat mit Veep, hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Ich finde auch die Gags sind dafür verhältnismäßig noch zahm irgendwie. Okay, also,
vielleicht habe ich auch einfach
flaches Humor. Nein. Ich fand, einige haben schon bei mir auch funktioniert, aber das war jetzt bei mir nicht so ein lautes Lachen, wie ich es jetzt zum Beispiel, es ist keine Comedy-Serie, wie ich es jetzt nicht bei Succession zum Beispiel nicht auch hatte, zum Beispiel. Obwohl es ja vom Humor vielleicht schon eher in diese Richtung geht, weil es ja so auch schnell ist und Veep war ja auch so sehr schnell und auch so auf Beleidigungen aus, witzige Beleidigungen, das ist ja eher schon mein Humor so, aber davon war bisher noch nicht so viel zu sehen. Ja, wirst du jetzt weiterschauen?
Ja, weil die dauern auch nur 25 Minuten ungefähr, also ja. Es ist auch nicht so, dass ich da jetzt viel Zeit aufwenden muss und die restlichen 6 Folgen kann man sich da jetzt schon noch angucken.
Das denke ich auch. Gut, dann aber The Outsider ist schon für dich jetzt so das
Das ist die bessere.
Die bessere von den beiden Serien, ja. Genau. Aber wie gesagt, zwei Folgen sind jetzt auch noch nichts bei Avenue 5. Das kann noch auf ein Niveau kommen, was mir dann auch gefallen wird und dir wahrscheinlich auch. Also schaut mal rein. Es lohnt sich dann schon, finde ich auch, um einfach zu schauen, was Hugh Laurie macht, der es ja auch gut macht, muss man sagen. Ja. Also an ihm liegt es oder an keinem von den Schauspielern liegt es, dass jetzt da keine Gags sitzen. Die machen schon das meiste, finde ich, aus dem, was sie da serviert bekommen. Und es liegt ein bisschen für mich am Schnitt oder so an der Aufteilung der einzelnen Szenen und an dem Tempo, finde ich auch. Naja, dazu dann vielleicht zu einem späteren Punkt mehr. Vielleicht geben wir nochmal ein Update, wenn es dann besser wird oder auf einmal wir abschalten. Kann ja auch sein. So viel zu Avenue 5 und The Outsider auf jeden Fall. Es wird auch wieder neue Serien geben, natürlich. Mhm. Es werden ja immer Serien angekündigt auch. Und da wollte ich ganz kurz in dieser Woche berichten über eigentlich den inoffiziellen Nachfolger von True Detective, weil Nick Pizzolatto und Matthew McConaughey arbeiten wieder zusammen, sind wieder vereint vor allem. Pizzolatto wechselt nämlich von HBO zu FX, hat jetzt ein neues Haus gefunden. HBO war ja, glaube ich, nicht mehr ganz so angetan von den späteren Staffeln von True Detective, deswegen ja, durchaus interessant. McConaughey hat auch ein First-Look-Deal unterschrieben mit FX, also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil bei FX ja immer so ein bisschen auch nicht die Zukunft klar ist, wie es da weitergeht, sind ja auch von Disney gekauft worden. Von daher ein bisschen unklar, vor allem auch im deutschen Markt, wie es da weitergeht. Diese Serie soll es basieren auf dem Debütroman von Patrick Coleman, The Churchgoer, und es soll sich um einen ehemaligen Minister handeln, der zu einem Sicherheitsbeamten wurde, dessen Suche nach einer vermissten Frau in Texas zu einer korrupten und kriminellen Verschwörung führt. Also exakt das, was True Detective eigentlich immer gemacht hat. Naja, hast du eigentlich True Detective mal irgendwie gesehen?
Nee, also ich habe Trailer geguckt und ich weiß, was geht, aber ich habe nie reingeguckt.
Ja, macht ja nichts, aber ist, glaube ich, jetzt aktuell noch auf Sky, ich weiß gar nicht, aber wenn du jetzt die Outsider gruselig fandest und verstörend fandest, dann wird True Detective dich nicht unbedingt aufheitern, sage ich mal. Das ist schon sehr.
Also auch untertags
schon. Ja, ist gar nicht so sehr dieser Horror oder es gibt jetzt nicht so eine gruselige Figur, würde ich mal sagen. Es ist mehr so eine einzige bedrückende Stimmung in dieser Serie. Okay. Und ein sehr depressives Thema, würde ich sagen. Eine weitere Serie angekündigt, auf die ich mich sehr freue, die auch jetzt gerade erst gestern angekündigt wurde, und zwar The Hospital. Eine neue animierte Serie mit Natasha Lyonne und Maya Rudolph. Deswegen wollte ich das kurz erwähnen, weil ich die beiden ja immer sehr gerne mag. Und es ist auch ein Schreiber, ich glaube, es ist ein Mann, Scirocco Dunlap. Ich weiß nicht, was das für ein Name ist. Aber auf jeden Fall war er, tippe ich mal, auch an Russian Doll beteiligt. Deswegen hat es mein Interesse jetzt erstmal geweckt. Es soll eine dunkle Komödie sein und es klingt so ein bisschen nach Rick and Morty, wenn man sich mal hier die Beschreibung anschaut. Es geht um Sleech und Cluck, zwei brillante Alien-Doktoren, die sich auf außergewöhnliche Sci-Fi-Krankheiten spezialisieren. Sie müssen immer wieder Gegenmittel finden, damit das Universum nicht zerstört wird.
Ja.
Ein bisschen Rick and Morty und auch ein bisschen Wunschpunsch drin, finde ich. Also, The Hospital und Redeemer, neue Serien, die bald kommen werden. Und Super RTL macht auch eine neue Serie.
Oh, erzähl.
Ja, nämlich es geht um die Ritter von Novelmore und es ist die erste Playmobil-Serie.
Wow.
Ja, Playmobil ist ja eine deutsche Firma.
Ja.
Genau, und deswegen wird das auch eben in Deutschland Premiere feiern, auf Super RTL. Ist eine Eigenproduktion von Super RTL, wie ich das verstanden habe. Aber es gibt anscheinend auch schon internationale Interessenten. Und das soll auch, also es gab im letzten Jahr anscheinend einen Film, der hieß Novelmore, The Invincibles. Das war anscheinend ein Kinofilm.
Ja, das habe ich schon mitbekommen.
Auch so ein Playmobil-Kinofilm.
Ja. Aber Playmobil hat ja eh gerade so einen Hype.
Auch echt?
Also vor allem auf YouTube, hast du es mitbekommen?
Gibt's? Nee, ist mir irgendwie entgangen.
Gibt so Leute, die so Geschichten spielen mit Playmobil, also so ganz aufwendig mit
so Stop-Motion.
Genau.
Mäßig.
Ja. Okay. Ist sehr beliebt. Also meine kleine Schwester, die guckt das sehr die
spielt,
intensiv.
Mit Playmobil. Ist 32 Jahre alt.
Nee, erst 30.
Okay. Okay.
Ja, da geht's noch.
Ja, das wollte ich auch noch kurz erwähnen, was mich irgendwie überrascht hat. So, Jetzt erinnern wir uns aber nochmal, dass ja dein Geburtstag ist.
Ja.
Heute ist dein Geburtstag und so weiter. Wir müssen jetzt nicht nochmal singen. Aber du hast immer noch das Geschenk vor dir liegen. Ja. Und ich würde jetzt sagen, jetzt können wir uns dran machen, dass wir das Ding auspacken. Und das muss jetzt wirklich auch so ASMR-mäßig auspacken. Also das ist schön, dass man die Klänge auch hört, dass man sich das jetzt... Und du kannst auch beschreiben, was du jetzt, genau, wie du es jetzt auspackst am besten.
Ich
du musst nicht flüstern.
Aber ich dachte, ich mache es. Okay, also ich öffne es jetzt. Ich entferne den liebevoll draufgeklebten Tesafilm.
Ja, womit willst du es sonst befestigen? Das klang jetzt so ironisch.
Nein. Oh mein Gott.
Und was ist es? Du musst...
Okay, also ich
habe... Sie hat schon ausgepackt, übrigens, sie hat es nicht beschrieben, aber...
Ja, Entschuldigung. Ich habe in der Hand Love Island, The Game.
Das Brettspiel.
Okay, warte, ich muss mich erstmal sammeln.
Du gibst mir mal hier das Blatt, das Geschenkpapier.
Lesen, um was es hier überhaupt geht.
Ja.
Okay.
Also es ist auf Englisch, muss man sagen.
Soll ich vorlesen?
Ja, fass mal in eigenen Wort zusammen.
Ja, ich kann es nicht so verarbeiten gerade, warte. Es ist so ein bisschen wie, also es sind, glaube ich, mehrere Spiele, wenn ich das jetzt verstehe.
Ja.
Richtig verstehe.
Spielarten, würde ich sagen. So,
also sowas wie Kategorien. Hier. Flaschen drehen und irgendwas auf...
Ja, lies mal die Kategorien, kannst du auf Englisch vorlesen. Also, wenn du Englisch kannst.
Contents?
Ah, ja, das ist es die...
Es gibt da nicht die Kategorien, stehen da nicht.
Denn. Natürlich, hier das in diesem Kreis meine ich.
Ach so.
Die einzelnen Kategorien.
Ach so, da von Flaschen drehen.
Ja, da ist so eine Uhr quasi.
Ja, also es gibt...
Es gibt so ein Flaschendreh, wo man dann so dreht.
Sexiest Pub Quiz Ever. Couples Quiz. Physical Challenge und sexy Charades.
Also Charades, auf Charades. Englisch.
Charaden.
Genau.
Ja.
Ja, mach mal auf. Vielleicht, ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht können wir eine Runde kurz spielen. Vielleicht auch sexy Charades, dass wir das kurz streamen auch auf Instagram. Nee, das machen wir nicht, aber.
Ich habe erstmal hier Struggles.
Ja, es ist eine enge Plastikverpackung drumherum. Weißt du, wie ich das entdeckt habe, das Spiel, kann ich ja kurz mal zwischendrin erzählen. Weil ich wollte mir das Taskmaster-Spiel kaufen.
Ja, stimmt, das habe ich gelesen.
Ja?
Ja,
auf Twitter. Okay, das kann man nämlich noch nicht in Deutschland kaufen. Und dann habe ich eben diese Firma gesucht, dann ob es da irgendwie doch auf anderen Websites dann irgendwie doch verfügbar ist. Und dann bin ich darauf gestoßen, weil die Firma stellt tatsächlich auch eben dieses Love Island-Spiel her. Die spezialisieren sich anscheinend auf britische Reality-Shows und stellen da Brettspiele draus her. So, das klingt jetzt wahrscheinlich auch besonders toll, wenn du da rum...
Ja, du hast gesagt, ich soll jetzt öffnen.
So, jetzt, genau.
Okay,
jetzt,
also ich öffne jetzt
Unboxing gerade, live Unboxing.
Wow.
Und uns lächelt schon mal an dieses Flaschendrehen.
Ja.
Also es ist so eine Uhr, wo man so drehen kann. Ich kann da mal auch ein Foto davon machen, da kann ich es auf @fernsehenfa hochladen.
Genau, damit ihr alle Bescheid wisst,
genau,
was hier abgeht. Dann haben wir hier noch die Rules. Die sind sehr simpel gehalten auf einer...
für Love Island-Kandidaten, würde ich sagen.
Backside
oder was? Kann man nicht so wahnsinnig viel mehr zutrauen.
Dann haben wir hier Karten, wo wir was mit Kreide draufschreiben können.
Okay.
Und die Kategorienkarten. Oder?
Ja, ich würde mal sagen, also was? Sexy Charades und Physical Challenge wird schwierig jetzt, würde ich mal sagen. Für einen Podcast eher ungeeignet, würde ich sagen.
Was gibt es noch so für Kategorien?
Also Couples Quiz, ich weiß nicht, was das ist, und Sexiest Pub Quiz Ever.
Oh.
Da wäre ich schon mal interessiert.
Da wäre ich auch stark dafür.
Ja.
Hier, ich habe schon die Karten.
Vielleicht bräuchte mir Paula Lambert noch als Telefonjoker, die uns da was beantworten kann.
Müssen wir uns dazu erst die Rules noch durchlesen?
Nein,
oder
mach da einfach
erklären wir uns das selber?
Ja, es ist wie, ich nehme mal an, dass es wirklich wie, dass da eine Frage ist, draufsteht.
Fragen und,
genau.
Aber wie ist es so mit Punkten?
Ja, jetzt machen wir einfach mal hier. Wir spielen jetzt einfach mal hier kurz. Okay. Ich nehme eine andere. Nein. Okay, ich übersetze das mal. Also steht natürlich alles auf Englisch da. Welcher Prozentsatz an Frauen kommen zum Höhepunkt während Sexual Intercourse.
Ja, gibt es A und B?
25%, 50% oder 75%?
25.
25%, okay. Also mich erinnert es gerade so an die Dschungel-Schatzsuche gerade. okay, ich hoffe, wir kriegen die Creamy Crunchy Cream gleich aus dem
Ist dir aufgefallen, dass beim Dschungelcamp dieses Jahr keine einzige Pickup
Ja, aber ich glaube, das ist die gleiche Firma. Ich glaube, die haben jetzt nur das Produkt quasi gewechselt. Weil Pickup schon bekannt genug ist.
Aber Ovomaltine war...
Aber ich weiß nicht, krass geworden. Ja, ich weiß nicht, ob es dann, aber ist ja egal, 25%? Ja,
25% logge ich ein.
Okay, du loggst ein und ja. es stimmt tatsächlich, ja. 25%. Ein Viertel aller Frauen kommen zum Höhepunkt während des Sexes. Das ist, glaube ich, der Genitiv.
Der Genitiv.
Genau.
Okay. Oh, okay. Was ist die durchschnittliche Länge von einem erigierten Penis?
Okay.
13 Zentimeter, 15 Zentimeter oder 18 Zentimeter?
Okay, das weiß ich natürlich. Ich tippe mal auf die goldene Mitte 15%.
15%?
15 Euro. D-Mark, Entschuldigung.
Es sind aber leider 13 D-Mark.
Oh, okay.
Ja, also leider falsch.
Ja, vielleicht das hat der Wendler den Schnitt irgendwie hochgezogen oder was?
Nee, runtergezogen vielleicht.
Ja, aber das war doch anscheinend ganz gut ausgestattet.
Ja, vielleicht ist der Rest von Deutschland nicht so.
Wenn wir lauter Wendlers hätten, dann wären wir bei 15% gewesen. Ja. Bei 15 Zentimeter.
Man weiß ja auch nicht, von welcher...
Aus welchem Jahr das ist.
Ja, von welcher Personengruppe? Spricht man hier von England, weil es eine englische Firma ist? Oder
ja,
weltweit?
Ja, stimmt. Gute Frage. Nächste Frage. Wechseln wir mal die Kategorie und gehen jetzt mal zu Sex. Was war das andere nochmal?
Sex.
Couple Quiz oder was?
Okay.
Ich weiß nicht, was das ist.
Vielleicht ist
das dann irgendwie. Vielleicht
muss man das auch als Couple spielen? Vielleicht darf
als
man
Podcast-Couple vielleicht.
Vielleicht darf man das gar nicht alleine spielen. Ich durfte mir ja nicht die Lösungen durchlesen. Die Anleitung.
Naja, wir haben ja keine Zeit.
Okay.
Die Zeit rennt.
Hä? Warum habe ich hier eine Secret Challenge? Ist es das?
Oh. Das Secret Challenge.
Oh mein Gott.
Da machen wir auch noch eine dann.
Okay, also hier Couples Quiz.
Couples Quiz. Bin gespannt.
Möchtest du wieder anfangen?
Ja.
Das ist wahrscheinlich so Partnerfragen, so von wegen.
Okay. What is your partner's biggest turn on? Okay.
Also es sind schon eher so Pärchenfragen, oder?
Wir können ja spielen, dass wir...
Die Frage ist besser, die kannst du bestimmt beantworten.
Okay, ja, das ist gut. Who is your... Also welche ist der Crush von deinem Partner?
Der
Celebrity Crush von deinem Partner. Mhm. Ja, stimmt, das ist eine interessante Frage.
Soll ich als
Wir können ja beide die Frage beantworten.
Ja.
Ja.
Oh.
Also bei dir ist es, glaube ich, relativ offensichtlich. Ist bei dir dieser Buchinger?
Was?
Ist nicht dieser, ich weiß gar nicht, was das ist. Aber dem warst du doch auch.
Der ist schwul.
Ach so. Ja, aber man kann ja trotzdem jemanden gut aussehen finden.
Ja, nee.
Okay, ich würde sagen, bei dir ist es Prince Harry. Der aus The Crown. Der ist aber gar nicht. Ist unangenehm, als ich dachte, nur bei dieser Frage schon.
Ja, bei mir, also mir fällt jetzt auch nichts ein, was ich
Aurelio?
Bei dir sage. Ja, das, ja, absolut.
Aurelio Schlawiner.
Ich glaube, dein Celebrity Crush ist Laura Müller.
Ja?
Ja.
Ja? Ja, man muss jetzt natürlich unterscheiden zwischen Aussehen und Charakter.
Oder Elena Miras.
Ja, man muss ja ehrlich sagen, da schwingt schon ein bisschen, da schwingt neben der Bewunderung für den Trash-Faktor, schwingt da schon auch ein bisschen ehrlicher Crush mit, muss ich sagen. Also, wenn man jetzt so von Dschungelkandidaten ausgeht, dann ist es für mich schon, also das kann ich ja auch mal sagen, Tanja Tischewitsch tatsächlich.
Ach.
Ja. Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich, oder damals Nathalie Volk, diese Germany's Next Topmodel-Kandidatin, die jetzt mit diesem Otto-Gründer, also diesem von dem Otto-Katalog zusammen ist.
Alten,
ja, genau. Die fand ich auch gut.
Okay. Hätten wir das geklärt.
Ja, machen wir noch eine Secret-Challenge und dann, glaube ich, können wir es auch
eine Secret-Challenge
beenden.
Oh nee, ist so hier
fast an die
Pflicht hier.
Okay.
Take a selfie on someone else's phone. Without them knowing.
Okay.
Ach, wie bei Love Island auch diese Challenges, die sie doch manchmal haben, wo sie sowas im Geheimen machen müssen.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gab es da was in der
Doch, ich glaube, das letzte Mal war es irgendwie, ja, meistens ist es sowas, bringe irgendwen dazu, das und das zu machen, ohne dass sie es bemerken, sowas. Und sowas ist es auch.
Okay.
Also können wir jetzt auch leider auch nicht machen. touch someone else's partner's knee 3 times.
Okay, das will ich dir auch ersparen. Ich habe sehr, sehr eklige Knie. Okay, also ja. So viel zum Love Island-Spiel hier. Wir werden vielleicht auch noch mal irgendwann darauf zurückkommen, wenn wir es auch mal privat auch mal getestet haben, ohne.
Ja, können es. Ohne an deinem Geburtstag können wir das spielen.
Ach, weiß ich nicht. Das ist ja doch ewig hin.
Ja.
Ist ja doch ewig hin. Naja, aber.
Vielen Dank auf jeden Fall. Genau. Ich freue mich.
Ich hoffe,
ich muss jetzt erstmal ein paar Couples finden.
Ich hoffe, du kannst das damit anfangen. Man weiß ja immer nicht, was wünscht sie sich. Ist ja schwer bei dir auch. Du bist ja auch groß geworden schon.
Ja.
Da weiß man immer nicht mehr, was man dir jetzt kaufen kann.
Genau.
Keine Klamotten mehr und so. Da weiß man alles nicht mehr, ob dir das passt. Ja, also, wenn ihr Anni gratulieren wollt, dann kann man das wo machen?
Auf Twitter kann man das gerne tun.
Okay. Unter welchem Kürzel bist du da auffindbar?
Unter Anni Loves U.
Okay.
Genau.
Weil du den Buchstaben U so gerne magst.
Genau, richtig.
Ja. Also da könnt ihr folgen, dem Podcast könnt ihr folgen, @fernsehenfa. Und da poste ich auch mal ein Bild von diesem Spiel gleich. Also das kann man sich dann da auch anschauen. Rate and Review ist auch immer gut. Man kann das Ganze ganz einfach finden bei ratethispodcast.com/ffa. Da kann man das auch der Mama mal schicken und dann kann die einfach mal eine Bewertung dalassen. Wenn man mehrere Apple-IDs hat, dann kann man das auch auf verschiedenen Handys machen. Wenn ihr zum Beispiel mal im Apple Store seid, sage ich immer wieder, gerne einfach mal von so einem Test-Handy einfach mal 5-Sterne-Bewertung dalassen. Freut sich jeder hier drüber, der gerade im Raum ist. Also, liken und retweeten ist auch mal eine ganz einfache Sache, wie man das machen, also wie man uns unterstützen kann. Also, die Tweets retweeten, da verdoppelt sich schon die Reichweite, vor allem von so einem Reichweiten-Account wie von dem von Anni, dann
klar,
ist es auch möglich.
Genau.
Vielleicht retweetet uns ja irgendein Love Island-Kandidat.
Von der UK am besten.
Möglich, alles möglich. Also, das könnt ihr alles machen. Und ich verabschiede mich bei dir. Du hast ja morgen erst Geburtstag, muss man ja an der Stelle mal sagen. Also morgen dann einen schönen Geburtstag.
Dankeschön.
Ich bin jetzt sicher auch zu deinem Geburtstag eingeladen, nehme ich mal an. Ist ein unangenehmes Thema. Also dann beenden wir es an der Stelle. Danke fürs Hiersein.
Danke auch.
Und wir sehen uns nächste Woche oder hören uns nächste Woche wieder, auch wieder mit einem tollen Gast und vor allem mit einer tollen Serie. Wenn es nach Kritikerinnen und Kritikern geht, dann vielleicht die beste Serie des Jahres bisher. Das Ganze zu sehen bei Apple TV Plus, Little America. 8 Geschichten von Einwanderern in die USA. Ich bin sehr gespannt. Außerdem läuft heute am Freitag auch an das Ende von BoJack Horseman. Dazu dann in 2 Wochen mehr. Also, einiges los und wir spielen jetzt erstmal noch eine Runde privat hier nochmal kurz. Ein paar Secret Challenges.
Ein paar Physical Challenges.
Physical, genau, und das machen wir alles noch. Ihr könnt euch das Spiel auch bestellen und vor allem aber